SWR 2 Wissen.
Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Manchmal, die Kerze war kaum gelöscht, fielen mir die Augen so rasch zu, dass keine Zeit blieb, mir zu sagen, ich schlafe ein.
Gute Nacht. Eine Kulturgeschichte des Schlafens von Stefan Fuchs.
Eine halbe Stunde später weckte mich der Gedanke, dass es Zeit sei, den Schlaf zu suchen. Ich wollte das Buch fortlegen, das ich noch in Händen zu halten wähnte. Im Schlaf hatte ich weiter über das eben Gelesene nachgedacht. Dieses Nachdenken aber hatte eine eigentümliche Wendung genommen. Mir war, als sei ich selbst das, wovon das Buch sprach.
Mit einer Reflexion über den Schlaf beginnt Marcel Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die kaum merklichen Übergänge zwischen Wachen und Schlafen beflügeln die Erinnerung des Erzählers. An den Rändern des Schlafes lösen sich ganz unwillkürlich die Verkrampfungen des Wachzustandes. Ordnungen von Zeit und Raum verfließen. Unwiderruflich verloren Geglaubtes erleben wir wieder lebendig. Der epische Atem der Erzählung setzt ein. Der Schlaf ist für Proust eng mit dem Modus des selbstvergessenen Erinnerns verknüpft.
Es genügte, dass ich in meinem eigenen Bett tief schlief und mein Geist sich dabei völlig entspannte, damit ihm der Lageplan des Ortes entglitt, an dem ich eingeschlafen war. Und wenn ich mitten in der Nacht erwachte, wusste ich nicht, wo ich mich befand. Und deshalb im ersten Augenblick nicht einmal, wer ich war. Vielleicht wird die Unbeweglichkeit der Dinge um uns diesen durch die Unbeweglichkeit unseres Denkens ihnen gegenüber aufgezwungen. Durch unsere Gewissheit, dass sie es sind und keine anderen. Jedenfalls, wenn ich in dieser Weise erwachte und mein Geist erfolglos herauszufinden suchte, wo ich mich befand, kreiste in der Dunkelheit alles um mich herum, die Dinge, die Länder, die Jahre.
Seit der Romantik sucht die Kunst die Dämmerzonen des Schlafs. Im Halbdunkel des vom Schlafhormon Melatonin getrübten Bewusstseins löst sie die Unbeweglichkeit der Dinge auf. In Novalis Gedichtzyklus »Hymnen an die Nacht« klingt das antike Motiv nach, das im Schlaf die Brücke zu einer anderen Welt erkannte.
Somnus est imago mortis. Der Schlaf ist ein Abbild des Todes,
stellte Cicero einst apodiktisch fest. In Homers Ilias sind Schlaf und Tod sich innig liebende Brüder. Aber seit dem 18. Jahrhundert tobt ein Kulturkampf um den Schlaf. Die Aufklärung hat dieser allnächtlichen Todeserfahrung den Kampf angesagt.
El sueño de la razón produce monstruos. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.
So lautet die aufklärerische Botschaft einer Radierung des spanischen Malers Francisco Goya, die sich kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert gegen die menschliche Dummheit und den Aberglauben richtet. Goethes überlieferter Ausruf auf dem Totenbett »Mehr Licht« ist ein Imperativ der Moderne. Im 18. Jahrhundert beginnt ein Prozess der allmählichen Banalisierung des Schlafes. Die Aufklärer degradieren ihn immer mehr zur harmlosen, vorübergehenden Bewusstlosigkeit und reduzieren ihn auf seine Erholungsfunktion. Fast flehentlich appelliert der romantische Gegenaufklärer Novalis zu Beginn des 19. Jahrhunderts an den anderen, den heiligen Schlaf, der in Vergessenheit zu geraten droht.
Nur die Toren verkennen dich und wissen von keinem Schlafe als dem Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrhaften Nacht mitleidig auf uns wirfst. Sie fühlen dich nicht in der goldenen Flut der Trauben, in des Mandelbaums Wunderöl und dem braunen Safte des Mohns. Sie wissen nicht, dass du es bist, der des zarten Mädchens Busen umschwebt und zum Himmel den Schoß macht. Ahnden nicht, dass aus alten Geschichten du himmelöffnend entgegentrittst und den Schlüssel trägst zu den Wohnungen der Seligen, unendlicher Geheimnisse, schweigender Bote.
Le sommeil, pour moi, est l'indice, en quelque sorte, de la réalité d'une expérience qui...
Für mich verweist der Schlaf auf eine Erfahrung, die nicht die Erfahrung des Bewusstseins ist. Sie ist noch nicht einmal eine Erfahrung, weil Erfahrung immer ein Subjekt voraussetzt. Der tiefe, traumlose Schlaf ist die Erfahrung, die man sich niemals zu eigen machen kann. Die Erfahrung, überhaupt keine Erfahrung zu machen. Wenn ich schlafe, weiß ich nicht, dass ich schlafe, kann überhaupt nicht wissen, dass ich eingeschlafen bin. Und dennoch bleibt etwas von diesem Schlaf zurück, bleibt die beinahe Erfahrung einer Grenzüberschreitung.
La quasi-expérience du passage à la limite.
Jean-Luc Nancy gehört zum Kreis der französischen postmodernen Philosophie um Jacques Derrida und Jean-François Lyotard. 2007 erschien sein Essay Tombe de Sommeil, wörtlich übersetzt Grab des Schlafes, aber auch erschöpft in den Schlaf fallen. Darin geht es um die metaphysische Dimension, die der absoluten Bewusstlosigkeit im Tiefschlaf innewohnt. Sie drohe heute verloren zu gehen.
C'est le sommeil sans rêve qui est le vrai sommeil, du coup qui est le plus près de la mort. Et moi, je sais que ce que j'ai trouvé très intéressant.
Der traumlose Schlaf ist der eigentliche Schlaf. Denn er steht dem Tod am nächsten. Wenn wir aufwachen, wissen wir, dass wir existiert haben müssen. Schließlich sind wir ja erwacht. Und dennoch haben wir während des Schlafens für uns in keiner Weise existiert. Ich finde den traumlosen Schlaf interessanter, denn er erlaubt eine intime Beziehung, eine Vertrautheit mit einem Ich, das kein Ich ist, weil es einfach nicht da ist. Ein Ich, das die utopische Möglichkeit einer radikalen Selbstvergessenheit einschließt, den Verzicht darauf, sich selbst zu gehören.
Der Schlaf ist die Nabelschnur, durch die das Individuum mit dem Weltall zusammenhängt.
Formulierte der Dramatiker Christian Friedrich Hebbel im beginnenden 19. Jahrhundert. Spätestens mit der Industrialisierung wurde diese Nabelschnur zerschnitten. Zur Welt kam ganz allmählich ein Ich, das sich ungemein schwer tat mit dem Kontrollverlust im Schlaf. Wie die Sexualität hat damit auch der menschliche Schlaf eine Geschichte. Das seelische und körperliche Schlafgeschehen wird im Verlauf der Moderne kulturell geformt und gesellschaftlich instrumentalisiert. Michel Foucault nannte dies als erster Biopolitik. Der französische Philosoph meinte damit Technologien gesellschaftlicher Herrschaft, die sehr tief in den menschlichen Körper und in die menschliche Psyche eingreifen können. Das macht er beispielsweise an der christlichen Beichte deutlich. Durch das rituelle Benennen dessen, was für die Kirche als Sünde gilt, wird Unbewusstes ausgesprochen. So werden Tiefen der menschlichen Seele zugänglich, die sich gesellschaftlich steuern lassen. Die Beichte identifiziert Foucault so als eine frühe biopolitische Technologie. Mit dem Aufschwung der Medizin im 18. und 19. Jahrhundert beginnt man, sich auch wissenschaftlich mit dem Schlaf zu beschäftigen. Er ist eine Erfahrung, die bei den Menschen noch bis weit ins 19. Jahrhundert Ängste auszulösen vermag. Dagegen richtet sich das Fürchte dich nicht, der Aufklärer.
Es geht um die Überwindung einer Zeit, in der der Mensch anscheinend nicht über seinen Willen verfügen kann. Eine Zeit, in der er weder rational handeln noch rational denken kann, in der er vollkommen losgelöst scheint von dem, was ihn zum Menschen macht. Im Sinne der Aufklärung, dass er eben denken, handeln, die Welt und sich auch nach seinem Willen lenken kann. Und es geht um die Beherrschbarmachung von dieser Nichtzeit.
Die Historikerin Hannah Ahlheim arbeitet an einer Geschichte des Schlafs und der Entwicklung der Schlafwissenschaften im 20. Jahrhundert. Die Geschichtswissenschaft ist nur eine der sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die gerade erst beginnen, sich mit dem menschlichen Schlaf zu beschäftigen.
Man sieht einen veränderten Umgang mit dem nackten Körper möglicherweise im Schlaf, beispielsweise daran, dass Schlafen von Personen immer deutlicher getrennt werden soll im Laufe der Geschichte. Also die Erfindung des Schlafzimmers, teilweise auch die Trennung sogar von Ehebetten oder von Eheschlafzimmern, ist etwas, was sich seit dem 18. Jahrhundert immer stärker durchsetzt und was wir heute eigentlich in den westlich industrialisierten Gesellschaften als den Normalzustand annehmen. Man geht alleine in sein Schlafzimmer oder möglicherweise noch als Paar, aber das Schlafzimmer ist eben der intime Raum, in den keiner eindringen kann.
Eine aufwühlende Stunde gibt es, jenen unbekannt, die in Häusern wohnen. Da dringt von fern eine Unruhe in die Hemisphäre des Schlafes und alle, die unter freiem Himmel schlafen, sind auf den Beinen. Das ist die Zeit des ersten Hahnenschreis, der nicht etwa die Dämmerung ankündigt, sondern der einem fröhlichen Nachtwächter gleich den Lauf der Nacht beschleunigt. Das Vieh erwacht auf den Wiesen. Die Schafe brechen das Fasten auf den taubedeckten Abhängen. Und unbehauste Menschen öffnen ihre getrübten Augen und betrachten die Schönheit der Nacht. Selbst der Schäfer und die Alten im Dorf, die sich am meisten in solcher Art Geheimnisse auskennen, haben keine Erklärung zum Wie und Wozu dieser nächtlichen Auferweckung. Gegen 2 Uhr morgens, sagen sie, findet die Sache statt.
Um 1880 durchquert der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson auf Eselsrücken das Karstgebirge der französischen Cevennen. In den Nächten unter freiem Himmel erlebt er dieses geheimnisvolle Aufwachen von Mensch und Tier in der Mitte der Nacht. In den europäischen Städten bestimmt längst der rastlose Takt der Fabriken den Schlafrhythmus der Menschen. Hier in der entlegenen Berglandschaft ist die Zeit stehen geblieben. Stevenson stößt mitten in Europa auf letzte Relikte des vormodernen, des zweigeteilten Schlafes.
Der Historiker Roger E. Kirch, der das untersucht hat, hat eine ganze Menge von Hinweisen darauf gefunden, dass es in unterschiedlichen Sprachen die Rede von einem ersten und einem zweiten Schlaf gibt. Es ist natürlich relativ schwer herauszufinden, wie real diese Art zu schlafen dann im Alltag war. Dafür gibt es einfach wenig Quellen.
Dennoch gibt es den begründeten Verdacht, dass die Schlafrhythmen in vorigen Jahrhunderten anders aussahen als die heutigen. Dass der 8-Stunden-Schlaf ohne Unterbrechungen, der heute gemeinhin als gesunder Normalschlaf gilt, ein relativ junges Phänomen ist. Ein Erwachen in der Mitte der Nacht, wo man in der Dunkelheit dem Strom der Bilder und Gedanken ausgesetzt ist, gilt heute als ernste Störung des Schlafes. Dabei war diese nächtliche Erweckung in vormoderner Zeit eine heilige Stunde.
Roger E. Kirch nennt diese Zeit im Dämmerzustand eine Zeit, in der uns ein uralter Weg zu unserer Psyche offen stand. Also eine Zeit, in der die Rationalität beiseite geschoben wird, in der man träumen kann, über Träume sprechen kann, von Träumen berichten kann, in der man immer wieder wegdämmert, in andere Welten rutscht. Diese Zeit des Dämmerns und des Schlummerns, die scheint heute tatsächlich ja verloren zu sein. Ich finde es schon sehr einleuchtend zu sagen, dass ein Wachsein in der Nacht, dass einem das Möglichkeiten zur Reflexion, zum Nachdenken über sich selbst, vielleicht auch zum Nachfühlen gibt, die eben in so einem getakteten Schlaf, man geht abends ins Bett, möchte möglichst schnell auch einschlafen und morgens, wenn man aufsteht, will man auch wach sein, wo das eben verloren geht, diese Zeit.
Die Art, wie wir schlafen, rührt an einen sensiblen Punkt des europäischen Selbstverständnisses. Der Einheitsschlaf gilt als zivilisatorische Errungenschaft, wie der Monotheismus, der die Vielgötterei ablöste.
Ich denke aber, was vor allem dahinter steckt, ist eine Produktivitätsidee, dass ein Schlaf effektiv sein muss und er muss eben auch passen in den Alltag, der gelebt wird in der industrialisierten Gesellschaft. Es gibt schon sehr lange diese Fantasie von 8 Stunden. Das findet sich immer wieder auch in unterschiedlichen Kulturen als ein schönes Maß. 8 Stunden für den Schlaf, 8 Stunden für die Arbeit, 8 Stunden für die Freizeit. Man kann aber eben im 19. Jahrhundert dann sehen, dass das ganz schnell sich verbinden lässt mit einer Vorstellung von industrialisiertem Arbeitsalltag.
Mit der Industrialisierung gerät der Schlaf in ernste Bedrängnis. Die Eisenbahn triumphiert nicht nur über den Raum, sie beschleunigt auch den Rhythmus des Lebens. Das elektrische Licht macht die Nacht zum Tag. Die dröhnenden Maschinen in den Fabrikhallen kennen keine Nachtruhe. Bereits mit dem Fin du siècle sind die Symptome der Erschöpfung unübersehbar. Die Nerven sind aufgewühlt vom nicht abreißenden Strom der Eindrücke. Neurasthenie, das Burnout der Gründerzeit, macht sich breit. Und die Schlaflosigkeit der Moderne überwindet Klassenschranken.
Was man schön zeigen kann, ist, dass Schlaflosigkeit ganz lange als ein klassenspezifisches Phänomen gedacht wird im 19. Jahrhundert. Also diejenigen, die nicht gut schlafen können, das sind die Leute, die mit dem Kopf arbeiten, die sind nervös, die brauchen ihr Gehirn, die sind dann so gestresst, dass die nicht mehr schlafen können. Während man gleichzeitig sagt, dass ein großer Teil der Bevölkerung, nämlich derjenige, der körperlich arbeitet und nicht viel denken muss, ohnehin gut schlafen kann. Die sind so erschöpft, dass die einfach abends ins Bett fallen. Das ändert sich tatsächlich in den 1920er Jahren. Man hat plötzlich die Rede von der Massenschlaflosigkeit, davon, dass Schlaflosigkeit jetzt alle Klassen der Gesellschaft betrifft, alle Schichten der Gesellschaft, alle Berufe. Also körperliche Arbeit schützt jetzt nicht mehr vor Schlaflosigkeit. Und das ist eine ganz neue Denkfigur, die in den 20er Jahren wichtig wird.
Es ist nicht nur die drohende Massenschlaflosigkeit, die der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Schlafen zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen neuen Schub verleiht. Der Schlaf ist zu einem zentralen ökonomischen Faktor geworden. Zeit ist Geld. Effektiver Schlaf heißt die Devise. Unternehmen wollen, dass zu jeder Tages- oder Nachtzeit gut ausgeschlafene Arbeiter an ihren Maschinen stehen. Arbeitsmediziner, Militärs und Unternehmer wollen den Schlaf in der Industriegesellschaft steuern und kontrollieren. Im Krieg will man mit Psychopharmaka die Wachphasen künstlich verlängern, im Frieden die optimalen Bedingungen für den erholsamen Schlaf sicherstellen. Für effiziente neue biopolitische Strategien braucht man gesicherte wissenschaftliche Grundlagen. Mit dem Elektroenzephalogramm, kurz EEG, gelingt den Schlafforschern endlich ein Blick ins schlafende Gehirn.
Das fängt an in den 1930er Jahren in den USA, wo man anfängt, diese Messungen von Gehirnströmen nicht nur für eine kurze Zeit während des Wachseins vorzunehmen, sondern über mehrere Stunden, über eine ganze Nacht. Damit fängt man also an. Und ist sehr erstaunt, weil sich zum einen zeigt, dass das Gehirn eben mitnichten nichts tut, während man schläft, sondern dass es sehr, sehr viel tut. Und weil man zum anderen entdeckt, dass Schlafen aus ganz, ganz unterschiedlichen Schlafphasen zu bestehen scheint. Also der Schlaf ist nicht einfach immer derselbe Schlaf über die ganze Nacht, sondern Schlaf besteht aus Leichtschlaf, Tiefschlaf. Schlaf produziert ganz unterschiedliche Kurven, mit denen man erstmal überhaupt nicht weiß, was die eigentlich zu bedeuten haben. Aber man sieht eben, es passiert etwas in dieser Zeit.
Schlaf ist wahrscheinlich multifunktional. Nicht? Aus der Evolutionsbiologie würde man ableiten, er hat ganz sicher eine adaptive Funktion. Denn der Schlaf hat sich über die verschiedenen Spezies, über die Entwicklung der Arten immer weiter herausdifferenziert. Der Mensch schläft sehr tief, sehr andauernd. Die im Tiefschlaf auftretenden Deltawellen sind bei Menschen besonders schön und andauernd ausgeprägt. Das heißt, man muss schon sehen, wenn man allein die Physiologie beschreibt des Schlafes, dass über die Arten hinweg der Schlaf sich eher herausdifferenziert als zurückgebildet hat.
Der Tübinger Neurowissenschaftler Jan Born ist überzeugt, dass der Schlaf über die körperlichen Erholungsprozesse hinaus eine ganze Reihe von Funktionen besitzt. Im EEG zeigen die unterschiedlichen Schlafphasen typische Muster der Gehirnaktivitäten. Die Hypothese der Wissenschaftler ist, dass diese unterschiedlichen Muster verschiedenen Erinnerungsleistungen des menschlichen Gehirns entsprechen. Das Abspeichern gelernter Vokabeln beispielsweise findet danach im Delta-Schlaf statt. Das Abspeichern von Abläufen, wie Skifahren oder Klavierspielen, in der Traum- oder REM-Phase. Die Wissenschaftler nennen die Abfolge der verschiedenen Schlafphasen Schlafarchitektur. Bisher lasse sich nur darüber spekulieren, so Jan Born, welche Funktion das Zusammenspiel dieser Schlafphasen hat.
Wenn wir davon ausgehen, dass eine wesentliche Funktion des Schlafes die ist, die kognitive Leistungsfähigkeit des Gehirns zu verbessern, dann ist das natürlich eine Funktion mit vielen Facetten. Von daher ist auch in diesem Bereich der Schlafforschung versucht worden, die verschiedenen Facetten der Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Schlaf mit den unterschiedlichen Schlafstadien in Verbindung zu bringen. In der Biologie im Grunde genommen werden zwei Hauptschlafstadien, Kernschlafstadien unterschieden. Das eine ist der Delta-Schlaf oder Tiefschlaf auch genannt, der sogenannte orthodoxe Schlaf, das heißt, dort zeichnet sich das Gehirn durch sehr, sehr langsame, synchronisierte, hohe Deltawellen aus. Und dann gibt es auf der anderen Seite den REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Laien setzen ihn häufig gleich mit dem Traumschlaf, bei dem die Gehirnaktivität eigentlich so aussieht, als ob der Mensch wach ist.
Die mehrgliedrige Schlafarchitektur prägt sich nach den jüngsten Erkenntnissen der Tübinger Wissenschaftler erst in der frühkindlichen Entwicklung des Menschen aus. Untersuchungen des Schlafes von Säuglingen haben gezeigt, dass man bei Neugeborenen Tiefschlaf und Traumschlaf noch nicht zuverlässig unterscheiden kann. Sicher ist nur, dass die Phase des Delta-Schlafs, während der das Bewusstsein komplett ausgeknipst wird, eine entscheidende Rolle beim Entstehen des menschlichen Langzeitgedächtnisses spielt.
Der Säugling, so er denn das Licht der Welt erblickt, ist ausgesetzt einem Chaos an Informationen, die über Augen, Ohren, Nase, Mund, Haut in sein Gehirn letztendlich hineinströmen. Ein chaotischer Fluss, ungeordnet, unstrukturiert. Und die Aufgabe unserer im Gehirn installierten Gedächtnissysteme ist es, in dieses Strömen, in dieses Chaos irgendwie Ordnung reinzubringen. Das heißt, ein Festhalten, ein nicht ewiges Festhalten, aber ein Festhalten in der Zeit von, was wir als Invarianten, als Schemata und so weiter bezeichnen. Da gibt es verschiedene Begriffe. Es sind einfach Strukturen, ja, die wir da herausfiltern aus diesem Chaos und dann als mehr oder weniger dauerhafte Repräsentationen in unserem Gehirn aufrechterhalten.
Das Geheimnis, wie das menschliche Bewusstsein entsteht, ist nach diesen Erkenntnissen im Delta-Schlaf, in der Phase absoluter Bewusstlosigkeit, zu suchen. Das individuelle Ich wächst ganz allmählich in jenem Schlaf, den die Antike einst mit dem Tod verglichen hatte. Die Hypothese der Neurobiologen ist, dass die neuronalen Netzwerke, die im Gehirn für die Aufnahme der Sinneseindrücke zuständig sind, identisch sind mit denen, die diese Eindrücke im Langzeitgedächtnis abspeichern. Beides gleichzeitig geht augenscheinlich nicht. Die Flut der Sinnesreize könnte den hochkomplexen Abspeicherungsprozess stören.
Es geht ja letztendlich darum, nicht irgendwas festzuhalten, sondern etwas, was eine Struktur darstellt in der Information, die jetzt dem Säugling in das Gehirn getrieben wird, ja. Und dazu muss man Vergleichsprozesse vornehmen. Diese Art von Vergleich kann man eigentlich gar nicht online machen, sondern man muss dazu offline gehen und dann viele Dinge, die zu verschiedenen Zeiten in der Wachphase aufgenommen worden sind, miteinander vergleichen können und daraus dann das Gemeinsame herausfiltern und es längerfristig abspeichern.
Treffen diese Hypothesen zu, dann läuft im Delta-Schlaf, in der absoluten Bewusstlosigkeit, ein komplizierter neuronaler Dialog ab zwischen dem Hippocampus als Eingangsstation der Sinnesreize und dem Neokortex, dem sogenannten Großhirn. Analog zur Informationsverarbeitung im Computer könnte man den Hippocampus als Arbeits- und den Neokortex als Langzeitspeicher bezeichnen. Eingeleitet wird die Überführung und Einordnung der im Laufe des Tages aufgenommenen Eindrücke in das Langzeitgedächtnis durch einen geheimnisvollen Gleichklang der Delta-Wellen, die mit weniger als einem Hertz schwingen.
Das ist auch die Vorstellung, dass nämlich diese Delta-Wellen, die also als Slow Oscillations bezeichnet werden, dass die im Neokortex, das heißt in der Hirnrinde, generiert werden. Also gar nicht mal im Hippocampus, wo jetzt die Information sitzt, sondern in der Hirnrinde. Und dass diese langsamen Wellen aber dann im Hippocampus auslösen, solche Reaktivierungen von frisch aufgenommenen Informationen. Das heißt, die Hirnrinde gibt über die Slow Oscillations im Grunde genommen dem Hippocampus das Signal, jetzt bin ich bereit, um reaktivierte Informationen längerfristig einzuspeichern.
Je älter der Mensch wird, umso mehr verschwinden die Delta-Phasen aus dem nächtlichen Schlafgeschehen. Jenseits des 40. Lebensjahrs hat sich das subjektive Bewusstsein augenscheinlich stabilisiert. Die Phase des bewusstlosen Tiefschlafs fällt deshalb aus. Die Tübinger Neurobiologen gehen davon aus, dass ältere Menschen über eine Fülle an Vorwissen verfügen und über gut eingespielte Kategorisierungsprinzipien, die eine Einordnung des tagsüber Erlebten erleichtern und beschleunigen. Bei Heranwachsenden aber dominiert der geheimnisvolle Deltaschlaf. Bestätigen sich diese Erkenntnisse, verarbeitet das menschliche Bewusstsein im Deltaschlaf nicht nur das tagsüber Gelernte, es ist insgesamt formbar wie Wachs.
Wir sind mit der Erforschung der Mechanismen erst ganz am Anfang. Und es gibt ganz neue Untersuchungen, die zeigen, dass man ganz eingefahrene Habits, Gewohnheiten, ganz tief sitzende Gedächtnisinhalte modifizieren kann im Schlaf. Das heißt, wenn es sich eben tatsächlich herausstellt, dass Gedächtnisinhalte, die im Wachzustand, im Wachmodus, in dem das Gehirn dann arbeitet, einfach steinhart sind, wenn sich herausstellen würde, dass im Schlafzustand der Modus der Hirnaktivität sich so verändert, dass also diese Gedächtnisinhalte in einen sehr leicht modifizierbaren Zustand, in einen Labilitätszustand geraten, dann könnte man nämlich ganz gezielt jetzt anfangen und eben zum Beispiel auch Suchtpatienten, bei denen ja das Problem ist, dass sie sehr, sehr eingeschliffene Verhaltensweisen zeigen, dann könnte man anfangen, die zu verändern.
Mit dem rasanten Fortschritt der Neurowissenschaften ist die Kulturgeschichte des Schlafes an ihren vorläufigen Endpunkt gelangt. Die Wissenschaft rührt mit ihren Erkenntnissen an den Kern des individuellen Bewusstseins und es könnten sich Möglichkeiten eröffnen, den Schlaf auch für die Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit des Menschen zu nutzen. Das wäre dann die letzte Etappe in der Entwicklung biopolitischer Strategien, die vor 200 Jahren begann. Mit der Tiefe des Eingriffs wächst die Verantwortung der Wissenschaft.